Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Abtauchen für Qualität im Netz. Was hinter dem Riff-Reporter-Projekt steckt.
Diskussion um Frauendoppelmoderation im Radio. Was sagt das über unsere Gesellschaft im Jahr 2018?
Bäumchen, wechsel dich kurz vor dem Jahresende. Personalien über Personalien in der Medienbranche.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Markus Beckedahl, dem Chefredakteur von Netzpolitik.org. Der EU-Rat hat am Vormittag den Weg für Uploadfilter freigemacht und sich für den Gesetzentwurf der EU-Kommission ausgesprochen. Dieser sieht unter anderem vor, dass Online-Plattformen dazu verpflichtet werden, terroristische Inhalte innerhalb einer Stunde zu sperren oder zu entfernen. Darin sieht Markus Beckedahl ein großes Problem für die Meinungsfreiheit und sagt, Zitat, hier wird eine gefährliche Kontrolle- und Zensurinfrastruktur geschaffen, ohne ausreichende demokratische Kontrollen und kaum jemand ist interessiert.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Das Ganze ist ja tatsächlich ziemlich geräuschlos durchgegangen, muss zwar noch durchs EU-Parlament, aber es gibt nur wenig wahrnehmbare Kritik. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, was jetzt viele denken mögen, wenn sie solche Sätze wie den von Markus Beckedahl hören. Immer diese Internetaktivisten und Übermoralisten, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Es geht doch schließlich um unsere Sicherheit und die Bekämpfung von Terrorismus. Und genau das ist doch das Problem. Denn selbst wenn die etwas aufgeregt warnend ermahnende Netzpolitik-Org-Rhetorik, ja, wenn wir die mal beiseite lassen, dann weist Beckedahl doch auf ein Problem hin, das wir nicht verharmlosen sollten. Die EU, die führte nämlich gerade mit dem, ja, ich sag mal, aktuellen Totschlagargument Nummer 1 der Terrorbekämpfung Regeln ein, die nicht nur Terroristen schaden, sondern gleichzeitig all den europäischen Alibi-Demokraten und Populisten wie etwa Viktor Orban ein Instrument an die Hand geben, das ihnen hilft, unliebsame Kritiker und oppositionelle Meinungen an der Verbreitung zu hindern. Aber das wird dann leider auch niemanden mehr interessieren, weil es nämlich niemand mehr mitbekommt.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das abtauchende Medienmagazin.
Wie wirkt sich die Trockenheit in diesem Jahr eigentlich auf den Rhein aus? Reden wir zu viel über Plastikmüll? Müssen wir uns über Zugvögel Sorgen machen? Antworten liefert ein journalistisches Projekt, das möchten wir euch heute Abend vorstellen.
Heute tauchen wir in unserem Medienmagazin in die Welt des Wissenschaftsjournalismus ein. Nachrichten aus der Welt des Wissens, die sind bei uns im Sender ja ein fester Bestandteil. Doch nicht in allen Medien spielt Wissenschaft so eine vordergründige Rolle. Eine Gruppe von freien Fachjournalisten, die sonst für renommierte Medien schreiben und berichten, hat sich deshalb zusammengeschlossen und die Riff-Reporter gegründet.
Tja, und wir reisen zu diesem journalistischen Riff jetzt mal gemeinsam. Die Riff-Reporter, sie wollen eine Plattform für Qualität im Netz dann auch tatsächlich bieten. Das sagt sich ja immer so einfach, aber was steckt da tatsächlich hinter? Schauen wir uns mal an, denn sie wollen nämlich ohne Medienhaus im Rücken für ihre Leser, für ihre Nutzer berichten und die Inhalte, die kommen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, egal ob jetzt Forschungs- oder Bildungspolitik, Ornithologie kommt davor, aber auch Astronomie und das kommt gut an, zumindest wenn man sich mal so die Preisliste anschaut. Den Netzwendepreis hat es schon gegeben, auch den Grimme Online Award, das heißt, im Rahmen meiner Juryarbeit habe ich das Projekt vor einigen Monaten kennengelernt und jetzt wollen wir mal schauen, wie die sich so gemacht haben.
Auf Tauchgang, da gehen wir jetzt mit Christian Schwägerl. Der freie Journalist schreibt unter anderem für das Geo-Magazin, hat aber die Riff-Reporter mitgegründet und ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Christian Schwägerl.
Hallo.
Hallo. Wir haben mal in ein Nachschlagewerk geschaut, wofür eigentlich Riff steht und dort steht: Ein Korallenriff, auch Regenwald der Meere, ist eine von hermatypischen riffbildenden Nesseltieren gebildete Riffstruktur im Meer, die groß genug ist, um einen bedeutenden physikalischen und ökologischen Einfluss auf ihre Umgebung auszuüben.
Wow.
Genau, ich habe es auch nur abgelesen, das sage ich dazu. Warum habt ihr aber euch für diesen Begriff entschieden? Möchtet ihr so eine Art Lebensraum für guten Journalismus im Netz bilden?
Ja, genau, das ist unser Ansatz. Wir sagen Ökosystem oder Lebensraum für guten Journalismus. Korallenriffe zeichnen sich aus durch Vielfalt. Sie zeichnen sich auch, dass sie ein bisschen in der Tiefe der Meere sind, also durch Tiefgang und durch Kooperation. Und was wir mit Riff Reporter aufbauen wollen, ist ein kooperatives Medium, in dem sich freie Journalisten, qualifizierte, professionelle, großartige freie Journalisten zusammenschließen und dort eigene Projekte aufbauen, mit denen sie allen, die auf der Suche nach spannenden Informationsquellen sind, zu Zukunftsthemen neue Angebote machen und auch das Angebot machen, dass man die Arbeit von freiberuflichen Journalisten, die zu wichtigen Themen recherchieren, über unsere Plattform direkt unterstützen kann.
Was waren denn so die Rahmenbedingungen in der Zeit, als Sie gesagt haben, oh, wir müssen da mal jetzt was mal zusammenhocken und was Eigenes starten, weil da wird es ja vorher einige Ereignisse oder Rahmenbedingungen für euch gegeben haben, wo ihr gesagt habt, nee, wir müssen da im Netz was Eigenes starten.
Ja, also die Journalisten im Gründerteam haben alle Erfahrungen in auch großen Verlagen, Handelsblatt, National Geographic, in meinem Fall Spiegel und FAZ, wo ich Redakteur war. Wir haben in der Zeit die Medienkrise oder Medienkrisen, also schrumpfende Einnahmen durch Werbung, auch immer größere Schwierigkeiten, Leser zu binden, alles von innen erlebt. Und haben uns ungefähr 2014 kennengelernt und dann die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft eben als freie Journalisten arbeiten. Wir wollen in enger Verbindung mit der Gesellschaft sein, uns nicht hinter den digitalen Glasflächen verstecken, sondern im Dialog sein. Und wir wollen unseren Leidenschaften nachgehen, unseren Themen nachgehen, ob das Klimawandel ist oder Naturschutz oder Zukunft der Museen oder solche Dinge. Und das war der Startpunkt, zu sagen, jetzt nicht immer nur über Apokalypse in den Medien reden, sondern wie wollen wir arbeiten und etwas entwickeln, dass es widerspiegelt.
Das klingt aber auch ein bisschen nach Liebhaberei.
Nee, überhaupt nicht, sondern es geht um unsere Arbeit. Also es geht darum, wie arbeite ich als Journalist? Und was wir mit Riff Reporter aufbauen, sind Angebote, die für den Leser in die Tiefe gehen oder spannende Projekte bieten. Und für den Journalisten bauen wir eine Reihe von neuen journalistischen Einkommensmöglichkeiten auf, weil der freie Journalismus ist massiv unter Druck, Honorare schrumpfen, Recherchebudgets schrumpfen und das Arbeiten als freier Journalist wird immer schwieriger, sodass viele sich verabschieden und sagen, ich kann, wie ein junger Kollege kürzlich gesagt hat, in 2 Tagen Werbetexten verdiene ich so viel wie in 2 Wochen Journalismus. Da ist die Entscheidung leider klar und wir wollen eine Alternative dazu aufbauen.
Was würdest du sagen, unterscheidet denn die Riff Reporter von den ganzen anderen Plattformen? Da ist ja doch auch einiges in den letzten Jahren passiert.
Ja, ich glaube, unser großer Unterschied ist, dass wir so als Gründerplattform organisiert sind, wo man als qualifizierter freier Journalist, der in unsere Genossenschaft aufgenommen worden ist, sein eigenes Projekt starten kann, entweder eins, also allein oder im Team. Man kann Teams bilden, also freie Journalisten fangen an, kreative, explorative, investigative Teams zu bilden, daraus Projekte zu entwickeln und die direkt mit der Hilfe unserer Bezahl- und Verwertungsmöglichkeiten eben anzubieten. Also die freien Journalisten arbeiten vielfach wie Fließbandarbeiter, die einen Artikel nach dem anderen beim Verlag abgeben. Und wir wollen das ergänzen durch unternehmerische, kreative, explorative Arbeitsmöglichkeiten.
Ihr habt gesagt, dass ihr auf ein Genossenschaftsmodell setzt. Warum kein Crowdfunding, was gerade derzeit ja auch viele ausprobieren?
Ja, also Crowdfunding für Einzelprojekte, das wird es bald geben und gibt es letztlich auf eine gewisse Art schon, weil bei uns kann jeder, der sagt, er interessiert sich für den Klimawandel, er interessiert sich für die Zukunft der Flüsse, er interessiert sich für Vererbung, Genetik und für Verfassungsdebatten und viele andere Themen, kann direkt den Journalisten, der dahinter steckt oder das Team, das dahinter steckt, entweder unterstützen oder bezahlen. Und das ist eigentlich auch eine Form von kontinuierlichem Crowdfunding.
Ihr bezeichnet ja die euch unterstützen, als Riff-Supporter. Wie klappt es mit dem Support bisher?
Gut, also die Genossenschaft ist eben ein kooperatives Wirtschaftsmodell, das aus unserer Sicht eine große Zukunft hat, weil es eben das Gegenmodell ist zu der Plattformökonomie, wo wenige reich werden und die meisten dann in die Röhre gucken, ob sie als Nutzer ihre Daten abgeben und verwertet werden oder als Übertaxifahrer irgendwie nur marginal verdienen. Und wir wollen mit der Genossenschaft dann auch eben für den Journalismus ein Gegenmodell setzen. Die Genossenschaft ist ja im Besitz zum einen der Autorinnen und Autoren und dann der Riff-Supporter. Das sind Privatpersonen, aber es sind eben auch Institutionen gemeinnütziger Art wie die Schweizer Demokratiestiftung oder die GLS Treuhand, die uns eben jetzt in der Start- und Investitionsphase mittragen. Und das läuft gut. Wir suchen aber natürlich fortlaufend Menschen, die Riff-Supporterinnen und Supporter werden wollen. Das ist auch das Tolle. Unser Projekt ist für jeden offen, es zu unterstützen als Infrastruktur für Qualitätsjournalismus.
Was habt ihr denn so bisher über die Bezahlbereitschaft gelernt, auch gerade wenn es darum geht, dann auch Geld für bestimmte Inhalte und für Inhalte, die, wie ihr sie auf Riff-Reporter zur Verfügung stellt, dann auch auszugeben?
Also das Besondere bei uns ist, dass man bei uns nur für das bezahlt als Leser, Nutzer, Hörer, was einen wirklich interessiert. Man schließt also keinen Gesamtabo ab. Das passiert einem ja oft beim Medienkonsum, das dann heißt, so, jetzt musst du aber das ganze Medium abonnieren. Bei uns sagt man, ich interessiere mich für Projekt, sagen wir mal, die Flugbegleiter, da geht es um Naturschutz, Biodiversität, und dann bezahle ich dafür 3,99 im Monat. Das heißt, wir sprechen mit jedem Projekt eigentlich eine Zielgruppe an und die kann dann in kleinen Beträgen bezahlen. Und gerade zum Beispiel jetzt die Flugbegleiter, das ist das reifste Projekt, also Flugbegleiter wegen Vogel, Welt, Naturschutz, Ornithologie. Das kommt gut an und wir sehen auch, dass viele bereit sind, freiwillig auch höhere Beträge zu zahlen als die 3,99 im Monat, die wir fordern.
Ihr habt ja auch einen journalistischen Kodex auf eurer Seite eingebunden. Welche Rolle spielt der und was ist da genau der Hintergrund, warum ihr gesagt, das machen wir?
Na, das ist enorm wichtig, weil wir hätten ja auch ein Tool bauen können, wo jeder, der meint, Journalist zu sein, irgendwie dann was nutzen kann. Aber wir wollen Qualitätsjournalismus bieten. Es fängt bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren an. Das sind jetzt 80, die sich in unserer Genossenschaft zusammengeschlossen haben, 80 und wachsend. Und die werden ausgewählt. Wir haben ein Auswahlverfahren und der Kodex ist dann der erste Schritt, den zu unterzeichnen. Das sind zum einen Werte, wie sie alle Journalisten, die einen Pressekodex unterschrieben haben, teilen. Und dann noch einige Regeln, die für so selbsttragende Projekte wichtig sind, auch für Kooperationen untereinander. Und darauf verpflichtet man sich und es gibt auch einen Ethikrat, der das einfordert und überwacht. Weil ein dezentrales Netzwerk, das Korallenriff des Journalismus, braucht aber auch Kräfte, um sich zu schützen, falls mal was schief geht. Das ist ganz wichtig. Das, was in der Hierarchie im Verlag passiert, durch Chefs, die dann kontrollieren, das machen wir über Kodex und einen Ethikrat.
Was habt ihr denn durch eure Nutzer so im Laufe des Wachstums des Riffs gelernt? Also man gibt dann ja einige Projekte frei oder einige Themenbereiche beschreitet man, denkt, da kommen ganz viele und dann ist es doch weniger oder dann gibt es so ein paar Sachen, da rechnet man gar nicht, dass sie so viel Anklang finden. Hattet ihr auch solche Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten?
Ja, das ist natürlich ein Explorationsprozess. Wir versuchen diese Projekte und jeder, der mitmacht, versucht sein Projekt so aufzustellen, dass es Menschen anspricht. Und wir sind am Erkunden, suchen, wie wir damit auch wirklich in die Breite kommen. Zum Beispiel bieten wir zusammen mit der Landesbibliothek Berlin monatlichen Presseclub für alle an. Und zwei von uns haben sich jetzt schon mal für jeweils eine Woche ins Foyer der Bibliothek gesetzt, um ansprechbar zu sein. Und wir merken, dass es solcher Maßnahmen bedarf, solcher offenen Dialogangebote, um auch wirklich breiter Menschen anzusprechen. Und das funktioniert sehr schön, mit Bibliotheken zusammenzuarbeiten, ist so ein ganz wesenhaftes Projekt für Riff Reporter.
Was mit Medien? Das wissenschaftliche Medienmagazin. Christian Schwäger ist weiter bei uns. Und zwar ist er aus dem Team der Riff Reporter.
Vielfalt, Tiefgang, Kooperation. Wir bieten der Gesellschaft Journalismus zu Zukunftsthemen. Ja, das ist erstmal aber nur die Eigenwerbung auf riffreporter.de. Aber dahinter, da steckt auch ein anderer Gedanke der freien Journalisten. Sie wollen auch unabhängig von klassischen Medien sein.
Christian, so ein bisschen hast du es gerade ja schon angedeutet. Aber lass uns da nochmal ein bisschen drüber reden. Wie hat sich denn in den letzten Jahren so die Nachfrage der unterschiedlichsten Medien und Redaktionen rund um Wissenschaftsthemen dann auch tatsächlich entwickelt? So wie das die Riffreporter bei euch erlebt haben.
Ja, es ist ein bisschen paradoxer Prozess. Zum einen werden ja immer mehr Verlage strukturieren sich um und verlagern die Arbeit eigentlich auf freie Journalistinnen und Journalisten. Also wenn freie Journalistinnen und Journalisten heute mal ausfallen würden für einen Tag alle zusammen, dann wäre es sehr still im Radio und sehr weiß im Fernsehen und auch sehr weiß auf den Zeitungsseiten. Und eigentlich verlagert man immer mehr auf freie Journalisten, um die Redaktionen zu schrumpfen und gleichzeitig wird aber die Bezahlung auch immer schlechter. Und das ist ein Riesenproblem. Das führt zum Erosionsprozess im Qualitätsjournalismus. Den kriegt man vielleicht noch nicht so an der Oberfläche mit, weil da gibt es einfach noch wirklich großartige Medien und auch eine großartige Vielfalt. Aber dahinter wird es langsam wirklich gefährlich. Und deswegen wollen wir Zusatzeinkommen ermöglichen für freie Journalisten und auch ermöglichen, dass sie aus ihrer Arbeit mehr rausholen können, was Verwertung bei Verlagen anbelangt. Das ist unser Ansatz.
Wenn man sich das auch mal so überlegt, eigentlich könnte man ja meinen, dass gerade gute Fachjournalisten, die in speziellen Themen richtig tief eingearbeitet sind und auch über Jahre begleiten, ja extrem wichtig sind, wenn wir uns gerade zum Beispiel mal die ganzen Klimathemen anschauen oder auch jetzt Thema Energiewende und so weiter und so fort. Die Bedeutung in einer immer komplexer werdenden Welt, würde ich jetzt mal sagen, müsste ja eigentlich zunehmen, aber das müsste natürlich auch dann medienbereit sein, das weiter zu bezahlen.
Das ist genau das Verrückte, was gerade passiert. Wir leben in einer Welt, die von der Klimakrise geprägt ist, wo Flüsse plötzlich trocken sind, wo die Landschaft sich leert oder auch ganz andere Bereiche, wo unsere Demokratie Angriffen ausgesetzt ist und vieles mehr. Und die Fachjournalisten, die da in der Lage sind, das wirklich vertieft zu recherchieren, zu bewerten, die große Kontaktnetze haben und so weiter und so fort, die werden immer schlechter behandelt. Und da braucht es dringend eine Gegenreaktion und zu der wollen wir auf innovative, freundliche Weise beitragen, indem wir sagen, hey, bei uns kann man A, diese freien Journalisten, die wirklich eben die Experten sind, direkt unterstützen, bezahlen für ihre Arbeit, aber auch unterstützen. Und wir bauen mit unserer Infrastruktur neue Möglichkeiten auf, wie diese freien Journalisten ihre journalistische Arbeit verwerten und dann nicht eben Werbetexten, um noch nebenher Geld zu verdienen.
Jetzt sehen wir ja schon, ist euer Ansatz ja auch zu sagen, okay, moderner Wissenschaftsjournalismus, der hat es schwer. Was glaubst du, wie sehr hängt das auch damit zusammen, dass man dem Nutzer möglicherweise auch zu wenig zutraut?
Ja, also ich glaube, Wissenschaft ist für uns ein Startpunkt. Wir haben ja auch Projekte aus dem Bereich Umwelt, aus dem Bereich Kultur, aus dem Bereich Demokratie, Gesellschaft, Berichte aus Spanien zum Beispiel. Also es ist eine große Vielfalt mit dem Startpunkt Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Und Wissenschaftsjournalismus steht für eine Orientierung auf die Sache. Also nicht kann sich Merkel gerade mit Seehofer oder Seehofer mit Söder, sondern was passiert eigentlich, was die Menschen auch im Alltag betrifft. Zum Beispiel Thema Demenz in der Familie. Ja, warum reden wir in den Medien so viel über solche Machtpsychologie und nicht über diese Sachthemen. Und dafür stehen wir sehr stark ein, dass wir das bieten. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft eigentlich hungrig ist, also zum einen überdrüssig diesem Monothema Flüchtlinge, Monothema Machtspielchen in der Politik, eigentlich super interessiert ist an Umwelt, an Wissenschaft, an der Zukunft der Bildung, Forschung, der Zukunft der Demokratie. Und da wollen wir einfach neue spannende Angebote liefern.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht einige Journalistenkollegen gibt, die sagen, oh, ich könnte mir echt gut vorstellen, mal in dem Riff meiner Heimat zu finden und da auch mit einzuziehen, ein bisschen das Riff zu erweitern. Wie würde das gehen und was sind da so eure Anforderungen?
Ja, wichtig ist, das ist das Schöne an Riffreporter. Wir kombinieren quasi die Logik der Qualitätsmedien, dass wir wirklich Ansprüche und eben auch den Kodex haben und dass wir Menschen auswählen, die zu uns passen, weil sie tolle Journalisten sind, kombinieren wir mit so einer Plattformlogik, wo man eben auch wachsen kann. Also die Zahl der Projekte, die bei uns stattfinden können, ist erstmal nach oben offen. Also sowohl thematisch als auch geografisch, als auch einfach von der Zahl der Journalisten, die mitmachen. Aber wir stellen strenge Anforderungen, dass man auch eine gute Idee hat, mit der man im Riff dann sein eigenes Projekt aufbaut. Und ich meine, es gibt so viele tolle Journalisten, die sich überlegen, mache ich meine kleine Webseite auf, versuche ich es mal selber. Und das Tolle an unserer Genossenschaft ist, wir bieten das alles schon. Das alles, was die Journalisten vom Journalismus ablenkt, also die Webseite programmieren, Bezahlmodelle suchen, Newsletter-Tool suchen, die Rechnungen an den Leser schreiben, solche Sachen, das macht alles unsere Genossenschaft, damit sich dann die gründenden Journalisten eben auf ihren Journalismus konzentrieren können. Und was wir erwarten eben, ist, dass man eine spannende Idee hat und auch weiß, für wen man das machen will.
Wenn ihr mal so auf eure Vision guckt und das, was noch vor euch liegt, wo wollt ihr mit den Riffreportern noch hin?
Riffreporter soll für unsere Gesellschaft eben die ganze Vielfalt, Expertise des freien Journalismus zugänglich machen und auch unterstützbar machen. Ich glaube, in unserem Land leben viele Menschen, die sich gerade fragen, wo geht's mit dem Journalismus hin? Auf den wird eingeprügelt, wie von Trump. Dem wird das Geld aus der Tasche gezogen, wie von Google und Facebook und so. Wie geht es eigentlich weiter? Und wir machen ein Angebot, wie man sozusagen den qualitativen Kern des Journalismus massiv unterstützen kann. Und das wollen wir zu einer Infrastruktur aufbauen für den freien Journalismus im deutschsprachigen Raum, der auch ein neues kreatives Potenzial freisetzt.
Und wie sieht da der vielleicht auch modernere Journalismus aus? Ich fand es nämlich ganz interessant, dass sie das auch so ein bisschen beschreibt, dass ihr so eine mediale Infrastruktur bietet, nicht nur was du gerade gesagt hast, so mit Newsletter und Webseite, sondern dass es auch so das Thema Zweitverwertung eine Rolle spielt, aber auch Exkursionen oder Vorträge, also so ein bisschen der Journalismus wieder in die Kohlenstoffwelt zu holen. Was ist da euer Ansatz?
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil digitaler Journalismus ist eine tolle Sache, aber wir brauchen ja Stichwort Medienvertrauenskrise, direkte Beziehungen in die Gesellschaft. Und da gehen wir in Bibliotheken, da gehen wir auch in Schulen, wollen das noch viel mehr machen, wollen also in aktiven Dialog gehen. Ich bin mir immer ein bisschen komisch vorgekommen, weil ich in Berlin, bin eben Naturjournalist, Umweltjournalist auch vom Hintergrund her und biete hier gerne mal Vogelstimmenwanderungen an. Und am Anfang bin ich mir da auch so ein bisschen arg nerdig vorgekommen, bis ich jetzt gehört habe, das heißt Live-Journalismus, ja, und alle machen es jetzt.
Das ist
ja
cool.
Und jetzt mache ich Live-Journalismus und wir bauen jetzt einen ganzen Bereich auf, Riff Reporter Live, wo man eben dann Journalisten für Vorträge, wo man Exkursionen anbieten kann, Workshops anbieten kann. Und ich glaube, der Dialog, der dabei entsteht, das erleben wir ja auch in der Bibliothek, in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, super gutes Interesse. Und wir wollen analog quasi, so analog wie auch digital sein.
Christian, unser Sauerstoff ist hier gerade bei unserem Tauchgang zu den Riffreportern, glaube ich, jetzt leider zu Ende. Deswegen müssen wir wieder zurück an die Oberfläche und sagen aber herzlichen Dank, dass du unser Guide hier warst, zu Gast warst, um mal zu erklären, was eigentlich hinter riffreporter.de steckt. Wir hatten zu Besuch Christian Schwergerl. Dankeschön.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Was mit Medien? Das gesellschaftliche Medienmagazin. Vielleicht seid ihr auf unserer Facebook-Seite auf diese Frage von uns gestolpert. Ist Deutschland bereit für eine Radio-Doppelmoderation von Frauen im Jahr 2018?
Warum fragen die uns das überhaupt? Tja, wir sind nämlich über etwas gestolpert, der Herr Pelle und ich, das uns ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Frauen auch in der Doppelmoderation, die es ab und zu ja schon im deutschen Radio gegeben hat oder auch gibt. Es ist nicht sehr prominent, das ist eher selten. Und das Thema hat aber einen aktuellen Aufhänger bekommen. Seit dieser Woche moderieren nämlich zwei Frauen und zwei Kolleginnen den Morgen bei Radio 1 im Wechsel mit den altgedienten beiden Männerduos, die das schon seit Jahren machen.
Die Kolleginnen Julia Menger und Kerstin Hermes sind es, die moderieren. Und eure Antworten auf unsere Facebook-Frage, ja, die haben den Tenor. Natürlich sind zwei Frauen am Mikro total dufte und knorke.
Ja, so wie man das auch eigentlich jetzt für 2018 erwarten würde. Aber wir sind da über die Facebook-Ankündigung des Senders gestolpert. Und was sollen wir sagen? Die Kommentare der Follower waren alles andere als schön. Karline Mohr hat einige gesammelt und getwittert. Herr Pähler, du hast es mal kurz, diese Zusammenstellung.
Mal hier. Ich kann mal ein paar zitieren. Und zwar gab es da so Tweets wie, gab es da nicht mal eine Abhandlung, dass Hörer am Morgen eher dazu neigen, bei weiblichen Moderatorinnen im Radio umzuschalten? Oder sowas wie, bitte keine schrillen Stimmen am Morgen. Oder auch, da ist sie gefallen, die letzte Bastion der herrlichen Radiomoderation, mit der ich das Radio lieben gelernt habe. Oder sowas wie, schade, die Herren sind weder zu ersetzen, noch weniger zu toppen. Und dann habe ich hier noch einen etwas längeren Tweet. Ja, Abwechslung ist immer mal gut, aber hat man sich den Frequenzgang der beiden Stimmen auch genau angesehen, dass man dann mit dem Equalizer auch was machen kann? Nichts für ungut, Julia und Kerstin, aber Frauenstimmen am Morgen, das muss genau passen. Ich wünsche euch einen guten Start. Und dann noch so ein Tweet wie, mit dieser Entscheidung verliert ihr einen treuen Hörer. Schade.
Oh, das ist so ein bisschen Hörerecke. Harter Tobak, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja. Allerdings ist uns da auch aufgefallen, dass in den vergangenen Jahren, in den letzten 10 Jahren eigentlich, wir eigentlich immer mal wieder so von unterschiedlichen Sendern so hinter den Kulissen so Sätze gehört haben wie, Männerstimmen sind beliebter, Frauen wollen die lieber hören, aber Männer auch. Und man muss auch sagen, dass man gar nicht nur Frauen hören möchte. Das würde immer die Hörerforschung zeigen. Die wird immer so ein bisschen so als Schutzbehauptung hervorgetragen. Aber stimmt das überhaupt? Das ist unser Thema, das wollen wir jetzt klären.
Das klären wir nämlich genau jetzt ein für alle Mal und trennen dabei einmal die gesellschaftliche Diskussion von der fachlichen Diskussion um Stimmen. Schauen wir uns das auch mal aus Privatradioperspektive und aus öffentlich-rechtlicher Perspektive an und was eine Expertin und ein Experte dazu sagen.
Die öffentlich-rechtliche Perspektive kommt zum Beispiel von Christoph Flach. Er hat bei vielen Stationen moderiert, coacht auch jetzt sehr viele Moderatoren, vor allem auch Doppelmoderatoren, auch hier bei uns bei Nova. Und Herr Pähler und mich hat er auch schon trainiert. Es wird viele überraschen, dass wir trainiert sind. Freuen uns, dass er jetzt hier bei uns ist. Christoph, schön, dass du da bist hier bei uns im Studio.
Ich freue mich auch nach all den Jahren und man hört euch nicht an, dass ihr jemals trainiert worden seid.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Christoph, wundert dich denn, wenn wir jetzt mal direkt auf das Thema zurückkommen, auch das kritische Echo auf die Radio 1 Ankündigung bei Facebook?
Nee, das wundert mich leider nicht, aus zwei Gründen. Erstens habe ich gelernt, dass Hass eigentlich im Moment jedem entgegenschlägt, der irgendwie besonders ist. Und da ist, glaube ich, zweitrangig, ob die Kolleginnen jetzt Radio machen oder ganz klasse auf dem Horn blasen oder was auch immer, dann kriegen sie immer Hass. weil sie besonders sind. Das andere sind diese Radiodogmen, da habt ihr gerade ein paar angesprochen, so diese alten Geschichten, warum Frauen angeblich nicht gut funktionieren in der Moderation, morgens, abends, sonst wann, vormittags ja auch angeblich und dann zu zweit schon mal gar nicht. Das ist der zweite Grund, warum ich mich nicht wundere, denn diese Dogmen stehen in dieser Medienlandschaft, dieser Radiowelt irgendwie so rum, so als Fels. Alle finden, dass das so ist. Niemand hat die Untersuchungen dazu wirklich mal gesehen, ich auch nicht. Und jetzt stehen wir alle da und wundern uns, dass die YouTuber von der einen Seite kommen, die Streams von der anderen. Alle sind tierisch locker, machen das irgendwie ganz klasse. Da gelten die Dogmen nicht. Ja, was denn jetzt? Ich finde, wir müssen als Radio da mal irgendwie ein bisschen mobiler werden, uns mal von den Dogmen verabschieden.
Aber was sagt denn tatsächlich die Hörerforschung in Bezug auf, welche Stimmen gut ankommen oder welche nicht?
Ja, das ist ein ganz großes, gefährliches Feld, weil Hörerforschung wird ja von den Sendern sehr diskret betrieben. Das landet auf dem Tisch der Medienforschung, soweit es dann eine gibt in dem Sender, bei den kleineren Stationen einfach bei den Programmchefs. Und die werden ganz bestimmt nicht die Details ihrer Zahlen offenlegen. Aus guten Gründen. Weil nämlich häufig da nur Einzelpersonen getestet werden. Also die Moderatorin XY, die bei mir jetzt im Programm seit 2 Jahren den Nachmittag macht, die lasse ich testen. Und dann sehe ich, ob die funktioniert. Und das mache ich mit all meinen Moderatoren, wenn ich Programmchef bin. Und dann kann es natürlich mal sein, dass diese konkreten Frauen vielleicht mal schlechter testen als konkrete Männer. Ich bin dann als Programmchef froh, dass ich ein Ergebnis habe und mache mir ein Dogma draus und schmeiß die Damen raus. Das habe ich so schon erlebt, dass ernsthaft in einem großen, wichtigen Sender in Deutschland vor einigen Jahren, ein paar Jahre her, sämtliche Frauen aus der Moderation rausgenommen wurden mit der Begründung, die will ja keiner hören. Und da lag dann so eine Medienforschung dahinter. Mir ist nicht bekannt, dass das jemand seriös für Radio mal richtig erforscht hat und dass da valide Zahlen dahinter stehen. Das ist Bauchgefühl von Programmchefs, gerne Männer natürlich wieder. Und das ist eben dieses Dogmen-Ding, was da im Raum steht.
Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, das ist ja ein paar Jahre her. Hört man denn da trotzdem raus, dass es wenigstens so eine positive Tendenz gibt, deiner Meinung nach? Auch so ein Bauchgefühl?
Ja, es gibt so ein paar Sender, sehen wir ja gerade, die sagen, ach, machen wir jetzt mal anders. Ich weiß auch von anderen Programmen, dass sie das immer mal versucht haben und der Mut war dann doch nicht so ganz da, weil eben die Dogmen im Raum stehen. Es tut sich was, ganz klar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine durchweg freiwillige Entwicklung ist, sondern da haben wir eben die neuen profilierten Moderationsformen bei den Podcastern, bei den YouTubern. Die machen uns Feuer im Radio. Das schöne, richtige Sprechen, das wohlfeile Mediensprechen, das will doch keiner mehr hören. Ja, wir brauchen doch richtige Menschen. Und die sind häufig dann jetzt woanders. Und wenn ich mir mein Programm mit Dogmen vernagel und mit Formatüberregelung, dann brauche ich nicht wundern, dass da nachher nichts lebt. Und dann habe ich vielleicht auch keine Frauen in der Moderation.
Wir haben euch ja auch noch den Blick des Privatradios versprochen. Den gibt es jetzt bei uns von einer ganz konkreten Frau, von Yvonne Malak. Sie berät viele Privatradios in der ganzen Republik, damit auch die Konkurrenten von Radio 1. Und Daniel hat kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Ja, wir können kurz telefonieren, das hören wir mal. Und sie sagte mir, gesellschaftlich überrascht sie die Debatte, fachlich aber nicht. Und ich fragte sie, warum.
Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen ungewöhnlich, wobei ich aber auch die Männer-Doppelduos, so wie sie bei Radio 1 sind, ungewöhnlich finde, weil wenn ich eine Morgenshow aus dem Lehrbuch mache, dann versuche ich so viele Charaktere und so viel wie möglich von meiner Zielgruppe abzubilden und das klappt eben am besten mit dem, was es am meisten im deutschen Radio gibt oder auch im internationalen Radio, nämlich mit gemischten Teams.
Was steckt denn hinter der Haltung in der Branche, Frauen hören lieber Männerstimmen und Männer auch?
Stimmt nicht ganz. Es ist in der Regel in Morgensendungen, in gemischten, also aus gemischten Morgensendungen kann ich sagen, dass es in der Regel so ist, dass auch wenn man gleichberechtigte Paare hat, dass meistens sogar die Frauen die deutlich beliebteren sind. Die Frauen sind ganz oft die Stars und ganz oft tragen aber die Männer die Show. Auch tatsächlich so, dass Frauen lieber Männerstimmen hören.
Kannst du dir das erklären, warum das so ist?
Ich glaube, dass es wirklich nur mit tradierten Rollenverständnissen zu tun hat, dass Männer die Show tragen. Also da gibt es null wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich habe dafür sehr, sehr viel recherchiert, weil ich das auch sehr genau wissen wollte. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Erklärung dafür, warum es so sein muss, dass ein Mann die Show trägt und die Frau in der Sidekick-Rolle ist. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Beispiele von Frauen, die die Show tragen, wie zum Beispiel Berlin bei RS2, Lisa Linde, oder von Gleichberechtigten.
Warum steckt es denn deiner Meinung nach so in den Köpfen fest, dass Frauenstimmen schwerer haben als Männerstimmen?
Ja, weil Frauenstimmen natürlich von der Grundanlage es schwerer haben. Ja, es ist so, da gibt es auch eine ganze Menge Studien dazu. Eine Kollegin aus Spanien macht da ganz, ganz viel Forschung. Emma Rodero heißt die. Und es ist tatsächlich so, dass je tiefer eine Stimme ist, desto besser kommt sie bei den Menschen an. Und da haben Männer einfach die bessere Grundveranlagung dafür. Ja, Männer haben einfach tiefere Stimmen als Frauen. Und Frauenstimmen haben halt oftmals so ein paar Höhen, die auch nicht so angenehm zu hören sind.
Wie ist das denn so, wenn ein Sender jetzt entscheidet, wir haben hier eine neue Moderatorenrolle zu vergeben? Wie wichtig ist da dieses Frau-Mann-Thema? Oder kommst du auf die Stimme an? Kommst du auf andere Dinge an? Was sind das so alle Faktoren, die da tatsächlich am Ende reinspielen?
Es kommt auf ganz, ganz viele Sachen an. Es kommt also auf das Format an, es kommt auf den Wettbewerb an. Es kommt darauf an, ob ich eine Einzelshow habe oder eine Show mit einer Doppelmoderation oder gar mit drei Leuten. Was ich trotzdem nicht machen würde, ich würde gucken, dass ich möglichst nicht den ganzen Tag nur mit Frauenstimmen habe. Ich würde immer gucken, dass ich das möglichst gut durchmische. Und am Ende entscheidet die Stimme. Wenn ich zwei super Frauenstimmen habe, ist es toll. Wenn ich zwei super Männerstimmen habe, ist es genauso gut.
Soweit Yvonne Malak. Christoph Flach ist bei uns. Was sagst du zu Ihren Ausführungen?
Ja, ich kann einigen gut folgen. Gerade diese Forschung, was Stimmhöhe angeht, das kenne ich auch. Allerdings dann eher so mit der Frage, wie seriös wird denn und wie verlässlich wird eine Stimme bewertet? Da ist die Tiefe, der tiefe Sound irgendwie vertrauenswürdiger. Also das habe ich
da
schon gesehen.
Da verlieren Herr Pell und ich gegen dich.
Also ja, als Sopran, ja. Ne, ansonsten würde ich gern den Gedanken erweitern und sagen, gehen wir mal weg von Stimmen, gehen wir zu Persönlichkeiten. Nach meiner Überzeugung geht es tatsächlich darum, dass da schlüssige Menschen, und zwar schlüssig, weil sie so sind, wie sie sind, ganz organisch einfach sind. Die senden, die sind so, die teilen sich mit, die haben sich nicht alles vorher im Detail überlegt, die sind aber kompetent, wissen hoffentlich, wovon sie sprechen, haben vielleicht auch eine Haltung dazu. Und dann will ich das hören. Und dann ist der Klang der Stimme, die Frage auch, ob Mann, Frau oder sonst was, ist mir ehrlich gesagt erstmal egal, denn es soll ja funktionieren. Und das ist übrigens auch so eine Perspektive auf die Sache mit der Wallung und dem Hass, was da jetzt gerade bei den Kollegen vom RBB zu spüren ist. Für mich ist Gegenwind auch erstmal ein Indiz dafür, dass da was passiert, dass das vielleicht sogar sehr gut funktioniert, weil es Reibung gibt, ganz offensichtlich. Wer sagt denn, dass wir immer gefallen müssen mit dem, was wir tun? Wir wollen doch Leute erreichen, wir wollen doch was bewegen. Und dieses Gefallenwollen, ich glaube, da liegt auch die Wurzel dieser ganzen Dogmen. Das kommt aus einer Zeit, als Senderchefs gesagt haben, wir wollen möglichst wenig stören. Wir wollen ein Programm machen mit wenig Ausschaltimpulsen. Ja, und dieses Denken, dieses, wir wollen ja nichts machen, was jetzt zu schrill ist oder was zu stark polarisiert. Sagen Sie nochmal irgendwie einen netten Satz dazu, ja, oder wünschen Sie mal einen schönen Dienstag. Ist euch eigentlich mal klar geworden, ich muss mich gerade mal aufregen, wie oft einem im deutschen Radio ein schöner Dienstag gewünscht wird, und zwar aus, so aus dem Affekt heraus, am Ende einer Moderation, schönen Dienstag. Ja, wünsche ich Ihnen, kommt dauernd. Das ist dieses, ich nenne es Angsthasenradio, dass die Leute aus diesen alten 90er Jahre, 2000er Jahre Wurzeln heraus meinen, wenn wir stören, wenn wir auffallen, dann ist es schlecht.
Ja, Mittwoch Bergfest.
Ja, genau.
Donnerstag, Feierabend. Wochenende.
Ich hatte meinen Rekord in einer Moderation, die ich mal gehört habe, für das erste schönes Wochenende wünsche ich Ihnen, war an einem Donnerstag um 14 Uhr.
Ernst, kann man machen.
Ja. Wir wenn man dann mal Sie gut in den Feierabend. Entschuldigung, das rutscht mir manchmal so raus.
Und wenn man dann tatsächlich mal guckt, wie viel auch eigentlich mit inzwischen auch dann samstags viel mehr arbeiten müssen, als das vielleicht noch vor Jahren der Fall ist.
Alles Dogmen. Gibt es spannende Forschung aus Skandinavien. Die haben festgestellt, der Montag ist gar kein Scheißtag für die vielen Leute, für viele Leute, die arbeiten. Die freuen sich vielleicht auf ihren Job. Der Montag ist ein Tag, um was Neues anzufangen und zu starten. Das kann man optimistisch angehen. Wir haben immer diesen Montagspessimismus im Radio. Und das ist alles die gleiche Dogmenwurzel, die uns auch quält, wenn jetzt diese beiden, ich finde, hervorragenden Kollegen in Berlin beim RBB, in Potsdam genauer gesagt, ihre Sendung machen.
Ich finde nochmal spannend, lass uns doch auch nochmal über die Dogmen im Kontext Doppelmoderation sprechen. Also da sagt man ja immer besonders, dass es schwierig ist. Es muss ja dann noch, die müssen ja noch miteinander harmonieren. Oder vielleicht müssen sie das heute gar nicht mehr.
Ja, tut ihr ja auch nicht, ne? Nee, müssen sie nicht. Also mich interessiert Doppelmoderation eigentlich nur, wenn es Reibung gibt. Und es muss aus meiner Sicht immer einen Mehrwert geben, dass die beiden da sind. Ich finde, es macht Spaß, sich mal Doppelmoderationen anzuhören und sie daraufhin zu überprüfen, ob das nicht auch alles von einer Person hätte gesagt werden können. Und ihr werdet feststellen,
ja, das machen wir lieber hier
nicht.
In
vielen Fällen ist das so. In vielen Fällen ist das wirklich so, dass der zweite Mensch wirklich nur so als Stimmdubel da ist und dann weiterspricht. Es gibt einen tollen Begriff dafür, die Tick-, Trick- und Track-Moderation. Ja, dass man so ähnlich wie die Neffen von Donald einfach die Sätze oder Gedanken teilt und weiterspricht. Das ist nicht Doppelmoderation. Doppelmoderation heißt, da begegnen sich zwei. Es wird trotzdem bitte nicht ewig lang. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem. Wenn zwei sprechen, wird es länger. Und sollte natürlich auch irgendwie ein Ziel haben. Das ist auch eine Gefahr. Wenn zwei einfach mal reden, das ist nachher verwabert. Das macht bei euch, passiert es ja nie.
Nein, nie. Wir bleiben innerhalb immer unserer 2-Minuten-Beiträge. Da sind wir ganz klar pro Satz.
Ja, wir lesen auch nie Sätze weiter, die der andere gerade angefangen hat. Machen wir auch nicht.
Nee. Aber gibt es denn auch tatsächlich vielleicht so als kurzen Impuls oder nochmal diesen Gedanken bei der Doppelmoderation, lass uns mal dabei bleiben. Ich weiß noch so aus der Campus-Radio-Zeit, dass man gesagt hat, oh, wir haben nicht so viel Zeit, dann lass uns machen wir mal eine Doppelmoderation, dann musst du dich nicht alleine vorbereiten. Mhm. Ich glaube, es ist ja fast ein großer Trugschluss, weil was Schwierigeres als Doppelmoderation kann man sich kaum vorstellen, oder?
Ja, es ist schwieriger. Also ich empfehle auch tatsächlich, wenn Menschen in die Doppelmoderation starten, dass sie irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, auch noch Einzelmoderation machen und wenn es nachts ist, noch irgendwo. Weil aus meiner Sicht ist es wichtig, dass jemand erstmal bei sich selber ist und sich als Moderatorin, Moderator entdeckt hat, mit sich im Reinen ist, sich senden kann im besten Sinne und dann kann ich auch jemandem begegnen. Es gibt immer mal Fälle, wo das auch so klappt. Doppelmoderation ist schwer vorherzusagen, ob da zwei miteinander funktionieren. Bin ich zigmal daneben gelegen mit meinen Vermutungen. Manchmal wird es großartig, wo man es nicht erwartet hätte und anderswo war man sich sicher, dass es klappt und die haben sich zu wenig zu sagen. Ideal ist immer, wenn die Summe von beiden on air größer ist als das, was die beiden einzeln zusammenbringen. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Das ist Quantenphysik, glaube ich, was ich jetzt gesagt habe.
Wir fragen jetzt auch nicht, wie du das bei uns nach ein paar Jahren bewertest. Aber das heißt, wenn wir nochmal darauf schauen, jetzt haben wir schon gelernt, wenn ich jetzt mal was mit Medien machen will und eine Moderation, sollte ich auf jeden Fall auch zu mir selbst finden. Wie kann ich auch an meiner... Ich besser nicht, meinst du?
Nein.
Ich frage mich gerade nur, also kann ich auch, sage ich mal, Persönlichkeit sein? Kann man das auch lernen? Also früher habe ich vielleicht meine Stimme trainiert, aber wie trainiere ich denn Persönlichkeit?
Ja, das ist ein sehr individueller Weg. Also ich stelle fest, es gibt nicht die Route, die ich da einnehmen kann oder die ich verfolgen kann. Ich kann auch niemanden imitieren, das ist ganz schlecht. Meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen hat das was mit der Rücknahme von Mühe zu tun. Wenn ich aufhöre, mich zu bemühen, jemand zu sein oder gut zu sein, dann komme ich zu mir. Und das ist das, was viele nicht schaffen. Viele wollen gut sein, wollen schön sein, wollen geliebt werden, wollen es richtig machen, wollen nicht stören. Da sind wir wieder bei den Dogmen. Ne? Mhm. Und das ist leider dann sehr normal, was dabei rauskommt.
Wir lernen heute Abend weniger Dogma fürs Radio. Das tut allen gut, egal ob man jetzt Mann ist oder Frau ist, die da hinter dem Mikro steht. Christoph Lach, du bleibst noch bei uns. Endlich schaut uns mal einer gleich beim Köpfequiz auf die Pfoten.
Wird das peinlich?
Für uns nicht. Herr Pähler?
Ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
So kurz vor Jahresschluss werden nochmal ganz schnell alle Personalien fürs kommende Jahr in der Medienbranche bekannt gegeben. Das ist ja wirklich ein großes Karussell. Christoph Lach, seit den letzten 2 Minuten hast du noch keinen neuen Job angefangen.
Ich bin kurz davor. Es kamen 3, 4 ganz wichtige Nachrichten auf meinem brandneuen Messenger. Das ist ein System, das kennt ihr noch. Das ist das nächste große System.
Ah,
ein brandneuer Messenger. Ich bin noch nicht sicher, ob ich schon nicht mehr.
Also, aber auf jeden Fall freut es uns, dass du kurz hier der Juryvorsitzende beim Kaffee-Quiz bist.
Das heißt was für mich?
Du darfst uns richten. Oh, du darfst sagen, Herr Pähler, kein Punkt und Daniel 2 Punkte oder so.
Okay.
So in der Form, oder Daniel? Herr Pähler?
Ja.
Gut. Ich versuche so mal umzukommen. Ja.
So ungefähr. Ich fange an.
Okay.
Ich möchte von dir gerne wissen, die Bild-Chefredaktion bekommt Verstärkung von jemandem aus der Digitalmedienszene. Mhm. Mehr sage ich dir nicht. Wer ist es?
Frank Schmiechen.
Das ist richtig.
Wow, ein Punkt für Daniel, glaube ich, ne?
Ja.
Oder muss er noch begründen? Das würde ich ja gerne
hören. Er nicht. Das wäre natürlich geil. Dann könntest du einen Drittelpunkt dazu bekommen.
Warum er gekommen ist? Also, er wird nämlich in der Bild-Chefredaktion, dachte ich so, wird das interessant, weil der nämlich auch dem Julian Reichelt dann da groß Konkurrenz macht oder dass er jetzt so ein Babysitter an die Seite gestellt wird. Aber er soll sich mit einem neuen Themenfeld, nämlich Innovation, beschäftigen, weil das passt ja auch zu seinem alten Job. Wo war er denn vorher lange Chefredakteur?
Ach, das weiß ich doch. Bei Dings.
Ja, Herr Pähler.
Bei Gründerszene. So.
Richtig.
Hey, wer kriegt jetzt einen Punkt?
Du kriegst einen Punkt, Herr Pähler,
ja,
oder?
Ja, ne? Wirklich außer. Ja. Du wusstest aber eben sehr viel, Daniel. Ich finde, ein halber Punkt. Gebt ihr halbe Punkte?
Ja.
Also ich meine, halber ich Punkt. Ne? So.
Herr Pähler, deine nächste Frage.
Ich frage dich Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten darfst. Ich frage dich das. Das ist einmal witzig. Ich frage dich das mal. Dein stellvertretender Chef verlässt euch ja. Also du machst ja bisher im Hauptberuf noch bei der Rheinischen Post tätig, ne? Ja. Jetzt frage ich dich, warum? Das darfst du nicht
beantworten. Warum erzählte ich jetzt? Moment, ich muss
warum
als
er wechselt? Warum er wechselt?
Muss ich auf Präzision der Frage hier bestehen?
Also, nein, ich frage dich einfach mal, wohin wechselt er denn? Das darfst du, glaube ich, sagen. Warum? Das würde wahrscheinlich deine Verschwiegenheitspflicht brechen. Also ich hätte es gern versucht.
Er wechselt, er wird Nachrichtenchef beim Spiegel und verstärkt dort das Team vom Stefan Klusmann, der ja jetzt da die neue Chefetage bildet. Mhm. Und die werden ja halt auch Spiegel Online und Spiegel so zusammenführen. Und das ist dann natürlich sehr interessant. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch eine Stefan Weigel, so heißt nämlich der bisherige Co-Chefredakteur bei der Rheinischen Post. Und Stefan Klusmann, warum finden die denn zusammen, Herr Päder?
Also zusammenfinden. Moment, ich komme jetzt nicht mit. Ist das die nächste Frage?
Präzisiere deine Frage.
Ich wollte Herrn Päder gerade einen Punkt geben, weil es gelungen ist, Daniel eine halbwegs indiskrete Information zu entlocken. Das ist, finde ich, ein Punkt würdig.
So, finde ich
jetzt,
auch.
Wer fragt jetzt wen?
Ich frage jetzt den Herrn Päder.
Ja.
Und zwar, warum eigentlich der Klusmann den Weigel geholt hat. Und die Antwort lautet nicht, weil er gut ist. Also vielleicht auch, aber...
Ich glaube, die waren mal in irgendeiner... Die haben in einer WG zusammen gewohnt.
Ja, das ist schon... Du bist nah dran.
Echt? Burschenschaft? Nein. Zusammen studiert?
Später.
Zusammen gearbeitet?
Ja.
In den Medien?
Richtig.
Ja, danke.
Es gibt jeweils einen Zehntelpunkt, sehr schön.
bei der Financial Times Deutschland waren sie zusammen.
Ach ja.
Da war Stefan
Zeitung noch rosa waren.
Als die Zeitung noch rosa waren.
Weißt du noch, als wir uns die mal gekauft haben, nur damit rumzurennen, damit alle sehen, dass wir die Financial Times Deutschland lesen?
Ja.
Lenke ich gerade ab? Ich frage dich noch was.
Ja.
Und zwar, jetzt hat er endgültig die Macht. Also ich glaube, gefühlt habe ich sowieso immer gedacht, dass er alle sozusagen Chef von allem ist. Jetzt ist er quasi Vorsitzender aller Chefredaktionen dieser Verlagsgruppe. Über wen rede ich? Jemanden mit...
Herr Perler von der Was-mit-Medien-Verlagsgruppe?
Nein. So ähnlich. Ein bisschen mehr italienisches Temperament.
Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Der hat einen neuen, tollen Co-Chef bekommen, nämlich der Zeit-Online-Chef. Und deswegen hat der jetzt auch Zeit, nicht nur Zeit-Chefredakteur zu sein, der Giovanni Di Lorenzo, sondern er kann seine Talkshow machen und Zeit-Überchef sein.
Genau.
Das war jetzt eine Antwort, die hat sehr lange gebraucht. Ich finde, ich kann dir trotzdem geben, den Punkt, oder?
Dankeschön. Okay. Ich komme übrigens gerade nicht mehr mit, aber ich glaube, ich kriege noch eine Frage.
Wollen wir einen Zwischenstand haben? Es ist nämlich ganz heiß.
Ja.
Daniel, 2,5 Punkte. Herr Päler, 2,5 Punkte. Derzeit Gleichstand.
Das heißt, ich kann noch gewinnen, weil nur noch ich bekomme eine Frage.
Es entscheidet sich jetzt.
Oh je.
Ja, nee, wenn das jetzt völlig schief geht, gibt es auch durchaus noch einen Punkt für Daniel.
Also okay, mir würde ja eigentlich ein Zehntelpunkt reichen, um zu gewinnen.
Ja.
Da reden wir mal kurz über die Helene Fischer Show.
Oh nein.
Sie läuft ja wieder am 25. Dezember im ZDF.
Lief die nicht schon woanders?
Heute, sie läuft dauernd.
Ja, ja.
Und heute ist die Gästeliste bekannt geworden. Welcher Actionstar aus der US-Serienlandschaft kommt dorthin, weil er auch Musiker ist?
Ich ahne Fürchterliches, aber ich darf ja nicht mitraten.
Ich bin ja weder bei Musikern noch bei Serienstars bewandert.
Ob es besinnlich wird, fragen die Kollegen von dwdl.de.
Ja, das kann ich ja jetzt nicht nachgoogeln.
Nee. Keine Antwort wäre ein guter Weg, weil dann habt ihr Gleichstand und könnt den Frieden in den Abend
gehen. Ich antworte nicht, das ist taktisch besser so.
Kiefer Sutherland wäre die Antwort gewesen. Mr. Jack Bauer, 24 und jetzt
das hätte man wissen
Designated
können, oder?
Survivor.
Gleichstand.
Herr Peller, du bist mein Designated Survivor.
Ja.
Dankeschön, danke. Christoph Lach.
Sehr gerne.
Harmonisch wie immer. Danke für den Besuch. Und nächsten Donnerstag kommt Kollege Dennis Horn vorbei in diese kleine Medienshow.
Machen wir
dann
Trick, Trick und Track?
Machen wir Tick, Trick und Track, Triple-Moderation.
Ja,
und
sehr
wir
schön.
Wollen mal bei den Themen des Jahres schauen, wie die sich weiterentwickelt haben. Weil wir bleiben für euch dran. Ist bei uns keine leere Medienfloskel. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.